Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio. Ausgabe Mai 2023.
Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Jo Schrader.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
ehrenamtlich, mit Einsatz und Erfolg, Arbeit im Behindertenbeirat der Stadt Braunschweig, unterwegs mit dem Reha-Lehrer, Dank an einen verdienten BVN-Mitarbeiter. Blickpunkt Seele, ein neues Projekt in der Region Nordost im BVN.
Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern bereit.
Er ist blind, hat aber den vollen Durchblick. Eidegin Demebasch arbeitet bei der Landessparkasse Braunschweig und ehrenamtlich im Vorstand des Behindertenbeirates der Okerstadt. Ende März wurde er in den Vorstand wiedergewählt. Dort ist er zuständig für die Bereiche Mobilität und Tiefbau. Ein zentraler Bereich bezüglich der Barrierefreiheit einer Stadt für alle ihre BürgerInnen, wenn man sich die Situation auf Gehwegen, Straßen, Plätzen und generell im öffentlichen Raum vorstellt. Dazu kommen Fragen der Sicherheit. Stichworte sind hier E-Roller oder schnelle Radverkehrsrouten, aber auch oft unachtsam aufgestellte Werbetafeln oder Mobiliar der Außengastronomie. Ihr BVN-Radio hat einmal mit dem engagierten Verbandsvertreter darüber gesprochen, was ihm am häufigsten zu schaffen macht.
Alle Dinge, die Sie gerade genannt haben, bei den Scootern ist es natürlich etwas komplizierter, aber bei der Außengastronomie gibt es ja nun auch Genehmigungen des Ordnungsamtes, ob die Tische und Stühle nun draußen aufgestellt werden dürfen oder nicht. Und da muss dann drüber gesprochen werden, ob es da eine Veränderung gibt oder ob der Gastronom möglicherweise Tische und Stühle auch unbefugt aufgestellt hat. Aber das sind normalerweise kurze Gespräche. Da geht man zum Bäcker rein und erklärt denen das. Da haben die auch meistens Verständnis für. Und sollte es tatsächlich keine Genehmigung gegeben haben, dann wird da auch Abhilfe geschaffen.
Kommen wir doch nochmal zu der Scooter-Problematik. Die liegen und stehen ja all überall, oft sehr gefährdend auf den Bürgersteigen in den Fußgängerzonen.
Ja, das ist richtig. Im Großen und Ganzen sind Scooter ja eine gute Sache. Das Problem ist aber an dieser Stelle der Mensch, der mit der Verantwortung nicht umgehen kann, der den Scooter überall einfach stehen lässt, weil es nicht sein Eigentum ist. Ich glaube, mit dem Eigentum geht man dann doch nochmal anders um und verantwortungsbewusster. Und naja, man hat ja dann auch die Kosten dafür selbst. Und beim Scooter ist das was anderes, den lässt du da einfach stehen und gehst. Ja, da wird tatsächlich einfach nicht drüber nachgedacht. Der Bürgerentscheid in Paris ist vielleicht ein Zeichen für ganz Europa, dass man da einfach mal schaut, wie man mit dieser Situation umgeht.
Die Bürgerinnen in Paris haben sich ja gegen die Scooter ausgesprochen. Das heißt, das ist für die Scooter vielleicht sogar das Aus in der Seine-Metropole. Kann das sein, dass das vielleicht in anderen Städten auch dazu kommt? Man hört auch Rufe nach Berlin. Macht diesem Experiment ein Ende? Was sagen Sie dazu?
Ich würde es mir wünschen. Ich weiß allerdings nicht, wie in Deutschland mit solchen Entscheiden umgegangen wird, ob das überhaupt bindend wäre. Zum anderen wäre es trotzdem schade, dass man einfach durch die Achtlosigkeit der Menschen auf Mobilität verzichten müsste.
Nun haben Sie ja in Braunschweig durch Ihre Maßnahmen, Stichwort, sendet dem Ordnungsdienst der Stadt ein Foto dieses Rollers, einen Erfolg erzielen können, und zwar feste Aufstellflächen in der Braunschweiger Innenstadt. Macht Sie das als Beauftragter für Mobilität und Tiefbau im Behindertenbeirat der Stadt an der Oker stolz? Oder sagen Sie, naja, reicht uns noch nicht, wir wollen da doch ein bisschen mehr Sicherheit für die Menschen, die seheingeschränkt sind?
Wir haben das Ordnungsamt bzw. den zentralen Ordnungsdienst, so heißt das richtig, mit Bildern und E-Mails natürlich geflutet, auch mit Anrufen. Wir haben vorher dazu aufgefordert und haben uns dann zu einem Vororttermin mit den Beschäftigten dort getroffen und haben die Menschen mit blinden Langstock und Simulationsbrille, ich sag's mal, durch die Stadt getrieben. Dann ist es ihnen wirklich mal bewusst geworden, wie schwierig es ist, mit dem Langstock durch die Innenstadt zu navigieren, wenn an jeder Ecke ein Scooter steht. So haben wir erreicht, dass in Braunschweig innerhalb der Oker-Umflutgräben, also im Stadtzentrum, das Abstellen von Scootern nur noch an verbindlichen Stellplätzen möglich ist. Wir wünschen uns natürlich, dass das auf die ganze Stadt ausgeweitet wird. Einige BürgermeisterInnen wünschen sich das auch für ihre Stadtbezirke, und zwar erst einmal die Ausweitung bis auf den Bereich innerhalb des Stadtrings in Braunschweig, was wirklich auch schon ein sehr, sehr großer Bereich ist. Aber Ziel ist es natürlich, verbindliche Abstellflächen in der ganzen Stadt Braunschweig zu schaffen.
Was würden Sie denn den Beauftragten für die Belange behinderter Menschen in anderen Städten empfehlen, wie man mit der Unachtsamkeit fehlerhaft abgestellter Scooter oder überhaupt diesen herumliegenden Teilen umgehen sollte?
Immer wieder darauf aufmerksam machen, sensibilisieren, Bilder schicken, immer wieder ins Gespräch gehen. Ich glaube, da zahlt sich Hartnäckigkeit dann auch irgendwann aus. Wir sind in Braunschweig die erste Kommune gewesen in Niedersachsen, die so einen Schritt gegangen ist. Andere sind inzwischen gefolgt und ich hoffe, es werden noch viel mehr. Also kann ich wirklich nur empfehlen, hartnäckig bleiben. Es zahlt sich am Ende aus.
Ein anderer Punkt, Stichwort Verkehrswende, Menschen auf die Räder. In Hannover gibt es ja schnelle Radwege, Velorouten, damit man fix von A nach B kommt. In Hannover heißt es nun, das ist besonders für blinde und sehbehinderte Menschen, aber auch für ältere Menschen, höher eingeschränkte Menschen eine starke Gefährdung. Dort fordert man sichere Querungen. Das könnte ja vielleicht auch eine Forderung sein in der Stadt Braunschweig. Wie sieht man es denn da?
Wir fordern das auch. In Braunschweig kommen auch Velorouten und ich würde das nochmal ein bisschen anders sehen. Das betrifft nicht nur eingeschränkte Menschen, sondern es betrifft alle Menschen, die diese Velorouten überqueren müssen. Das ist ja nur eine Strecke, auf der besonders schnell gefahren wird. Und genauso wie es bei den E-Scootern ist, dass es da Menschen gibt, denen das ziemlich egal ist, gibt es sicherlich auch bei den Fahrradfahrern Menschen, die nicht so wahnsinnig viel Verantwortung übernehmen wollen und unaufmerksam sind und dort entlang rasen. Also jeder muss sicher überqueren können. Und da fordern wir natürlich auch sichere Querungsstellen, Querungshilfen. Da haben wir auch schon über die Presse darauf aufmerksam gemacht. Und natürlich auch im Ausschuss.
Mit dem offiziellen Ende der Pandemie Covid-19 hat sich ja auch im öffentlichen Nahverkehr wieder einiges geändert. Beispielsweise, dass also Türen generell an den Haltestellen von U-Bahn, Straßenbahn und Ähnlichem nicht mehr automatisch öffnen. Das heißt also, die oder derjenige, der damit fahren möchte, muss erstmal einen Knopf drücken. In Hannover gibt es die Problematik, dass bisweilen Menschen zwischen zwei Wagen gelangen, weil sie das für eine Tür halten, wenn sie blind sind und mit dem Langstock sozusagen eine Lücke glauben gefunden zu haben und das für die offene Tür halten. Die Gefährdung ist sehr stark. Die Verletzungsgefahr, wenn man ins Gleisbett fällt, tödlich, wenn der Zug dann vielleicht anfährt. Wie ist das denn in Braunschweig geregelt? Da gibt es ja auch Straßenbahnen, allerdings sind das ja alles Straßenbahnen mit tiefem Einstieg. Trotzdem könnte es ja sein, dass die Türen dort eben auch nicht mehr generell aufgehen an den Haltestellen. Wie sehen Sie das und in welcher Weise sind Sie mit dem öffentlichen Nahverkehrsträger in Braunschweig im Gespräch, um hier eine Abhilfe zu schaffen?
Wir hatten gar nicht die Möglichkeit, uns daran zu gewöhnen, dass alle Türen geöffnet werden. Das war hier auch während der Pandemie nämlich nicht so geregelt. Die Suche nach der Tür, ja, die gibt es in Braunschweig noch. Allerdings sind die Türen auch mit Signalen ausgestattet, sodass man also auch schon hört, wo eine Tür ist. Natürlich, wenn es außen sehr laut ist, dann kann das auch leicht überhöht werden. Die Gefahr, zwischen zwei Wagen zu fallen, gibt es in Braunschweig nicht. Wir haben nur Solozüge, die sind teilweise dann auch 35 Meter lang. Und das Auffinden einer Tür, möchte ich mal aus meiner eigenen Erfahrung berichten, halte ich nicht für so schwierig. Aber so geht es möglicherweise nur mir.
Generell ist es ja auch für einen Beauftragten im Bereich der Mobilität und des Tiefbaus wie Sie wichtig, rechtzeitig eingebunden zu werden, wenn zum Beispiel eine Straßenkreuzung geplant wird, ein Platz neu designt wird, hübsch architektonisch, vielleicht nicht immer völlig barrierefrei. Haben Sie denn eigentlich noch Kapazitäten angesichts der vielfältigen Probleme, zum Beispiel jetzt durch E-Mobilität und Ähnliches, die auf Sie zukommen, die Sie lösen müssen, sich um das Standardprogramm zu kümmern, wie zum Beispiel ein Wort mitzureden bei der Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraumes?
Ja, durch die Mitgliedschaft im Ausschuss für Mobilität und Tiefbau sind wir natürlich über alle baulichen Maßnahmen im Vorfeld informiert und haben auch das Wortrecht und dürfen auch Anträge stellen. Üblicherweise sind aber alle Barrieren, wenn sich denn welche auftun, in den Plänen sichtbar. Und da muss dann natürlich drüber gesprochen werden. Die Stadt Braunschweig ist da sehr zugänglich. Also da werden immer Lösungen gesucht, sodass auch alle mobilitätseingeschränkten Menschen am Verkehr teilhaben können, wie es ja auch in der UN-Behindertenrechtskonvention gefordert ist. Natürlich haben wir die Kapazitäten dafür. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, ja, das möchte ich zugeben. Wir haben aber auch für alle Vorstandsmitglieder Vertretungen aus der Mitgliedschaft, die sich dann im Verhinderungsfall damit befassen.
Ein wesentlicher Punkt ist Stichwort Elektromobilität. Das ist die Frage, wie gut hört ein Sehsinneseingeschränkter, vielleicht ein älterer Mensch, ein höreingeschränkter Mensch, dieses Fahrzeug kommen? Bei niedrigeren Geschwindigkeiten, nun gibt es seit einiger Zeit die Verpflichtung, für Fahrzeuge ein Geräusch von sich zu geben, einen Brummton, Piepton, ein wie auch immer geartetes Warnsignal, Stichwort VAS, Acoustic Vehicle Alerting System. Da sind Sie aber mit dem jetzt umgesetzten noch nicht ganz zufrieden. Wo hapert es bisher? Was würden Sie sich da wünschen?
Zum einen sind ja Fahrzeuge, die, so meine ich, ab Juli 2021 neu auf den Markt gekommen sind, dazu verpflichtet, das AWAS einzubauen. Und die Fahrzeuge, die vorher vom Band gerollt sind, haben es nur, wenn die Eigentümer oder die Besitzer das haben wollten. Ja, und dann gilt die Verpflichtung natürlich auch nur zum Einbau. Abschalten lässt sich das AWAS trotzdem. Und der eine oder andere sagt, das finde ich viel schöner, wenn das Auto so ruhig durch die Straßen rollt. Ist natürlich eine Gefahr. Und E-Mobilität tut hörbar gut. Gab es ja vor einiger Zeit die Aktion vom DBSV. Das trifft den Nagel auf den Kopf. Also es fällt mir sehr schwer, Elektroautos zu hören. Also ich wohne in einem sehr ruhigen Stadtbezirk. Und es ist mir schon passiert, dass ich auf dem Auto gewartet habe und das stand schon vor mir. Es ist angerollt und ich habe es gar nicht mitbekommen. Das ist erstmal nicht so schlimm, wenn man auf das Auto wartet, aber wenn man eine Kreuzung überqueren möchte und da kommt plötzlich ein Auto, das kann schon mal wehtun.
Wie gestaltet sich denn generell Ihre Arbeit im Behindertenbeirat der Stadt Braunschweig? Sind Sie darauf angewiesen, selbst zu begehen oder vielleicht auch der Spezialist in Sachen blind und oder sehbehindert zu sein, um beizutragen, wenn andere gehen und sehen und Sie dann Ihre Eindrücke mit beizutragen? Wird an Sie herangetragen? Bekommen Sie Ihre Informationen aus Eigenbegehen? Wie werden Sie aufmerksam auf Dinge, die nicht so laufen, wie das zum Beispiel für Menschen mit einer Sinneseinschränkung optimal zu laufen hat?
Alle Baumaßnahmen, die aus der öffentlichen Hand kommen, begehen wir sowieso. Da werden wir ja auch im Vorfeld informiert und auch eingeladen. Alle Maßnahmen, die wir mitbekommen, die von Investoren gebaut werden, umgebaut werden, die schreiben wir an oder wir sprechen sie direkt an und bieten unsere Hilfe an. Ja, wir drängen uns schon auf, aber natürlich freundlich und kommen dann zu Begehungen bei Bürogebäuden, bei Restaurants, also große Investoren, die hier irgendwo in der Innenstadt oder auch außerhalb der Innenstadt bauen, sodass wir die Möglichkeit haben zu sagen, also Barrierefreiheit wäre, wenn sie dieses oder jenes machen.
In Hannover, da gibt es ja die Position des Beauftragten für die Belange der Menschen mit Behinderungen. Das ist eine Stabsstelle der Stellen. Inhaber, die Stelleninhaberin hat über sich quasi nur den Oberbürgermeister selbst. In Braunschweig ist der Behindertenbeirat ein Verein. und übernimmt satzungsgemäß die Aufgaben des Behindertenbeauftragten. Wie, ich sag mal, machtvoll sind Sie damit? Wie viel können Sie machen in der Hierarchie der öffentlich Bediensteten, öffentlich Bestalten in der Stadt Braunschweig?
Wir haben genauso wenig oder genauso viel Macht wie der Behindertenbeauftragte, der direkt von der Kommune angestellt ist. In Niedersachsen gibt es sehr viele verschiedene Modelle, wie der Behindertenbeauftragte an die Stadt angebunden ist. In Braunschweig ist es nur ein Verein, die auch keinem Dezernat unterstehen. Wir haben unseren Sitz im Sozialdezernat. Wir müssen uns nichts sagen lassen von einem Dezernatleiter oder auch nicht von einem Bürgermeister. Der Behindertenbeirat Braunschweig ist nicht weisungsgebunden. Aber es ist so, dass alle Entscheidungen im Rat der Stadt getroffen werden. Auch wenn wir Dinge einbringen, werden die erst in den Ausschüssen besprochen und letztendlich im Rat der Stadt entschieden.
Nun sind Sie ja die dritte Legislaturperiode Mitglied in diesem Gremium Behindertenbeirat mit einer Unterbrechung jetzt zum zweiten Mal in der Vorstandsposition. Wie würden Sie Ihre Erfahrungen beschreiben? Ist es sehr stark ausbaufähig? Mit welchen Parteien glauben Sie besonders gut arbeiten zu können? Oder gibt es auch klassische Bremser aus einer ganz bestimmten Richtung? Wie würden Sie das darstellen, die Erfahrungen des Alltags?
In den vielen Jahren, in denen ich nun Mitglied des Vorstands im Behindertenbeirat bin, habe ich mir schon ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut. Die Kommunikation funktioniert wunderbar mit sämtlichen Bereichen der Stadtverwaltung und aber auch mit allen Fraktionen. Das ist auch ganz wichtig. Man muss miteinander reden. Wo stoßen wir auf Widerstand? Eigentlich ist immer Widerstand beim Dezernat, das gerade betroffen ist. Also wenn es um die IT geht, also Barrierefreiheit der Seiten der Stadt Braunschweig, dann sagt die Abteilung, würden wir gerne machen, haben wir aber keine Kapazitäten. Da ist natürlich darüber zu sprechen, ob das ein Argument ist, das bindet oder nicht. Also es gibt immer Abteilungen, die Widerstand leisten wollen, aber durch Kommunikation oder gute Gespräche haben wir da eigentlich überhaupt keine Probleme. Ich finde, die Arbeit im Behindertenbeirat Braunschweig funktioniert hier sehr, sehr gut. Es gibt sicherlich Beiräte, wo es nicht so gut läuft.
Nun sind Sie ja nicht im Hauptberuf dort tätig, sondern ehrenamtlich. Ist das nicht eine Situation, wo man zwangsläufig etwas ins Hintertreffen gerät gegenüber den Hauptamtlichen, die sich mit ihrer Problematik oder auch vielleicht mit dem Abwehrkampf gegenüber Forderungen von ihrer Seite her tagtäglich befassen können? Ist das nicht irgendwie ein struktureller Nachteil?
Es mag Nachteile haben, aber sicherlich auch Vorteile. Wir sind also 9 Personen in unserem Vorstand, sodass wir uns die Arbeit sehr, sehr gut aufteilen können. Natürlich ist es viel. Und ich danke meinem Arbeitgeber auch, dass er mich in der Arbeit als Vorstandsmitglied des Behindertenbeirat Braunschweig unterstützt, in Form von Zeiten, die ich nutzen kann, auch während meiner Arbeitszeit. Ich finde schon, dass die Arbeit genauso gut geleistet wird, wie es von einem einzelnen hauptamtlichen Behindertenbeauftragten geleistet werden kann.
Wie würden Sie den Satz vervollständigen, wenn ich mir was wünschen dürfte? Dann
würde ich mir eine Stadt, und das gilt nicht nur für die Stadt Braunschweig, wünschen, die zu 100% barrierefrei ist und von allen Menschen gut genutzt werden kann.
Aytekin Demirbaş, der nebenbei auch die Region Südost im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen leitet, nimmt sich für die Arbeit im Behindertenbeirat der Stadt Braunschweig etwa 10 Stunden wöchentlich Zeit für seine ehrenamtliche Tätigkeit. Bis zum Wunschziel der barrierefreien Stadt wird wohl noch einiges an Wasser die Oker rund um Braunschweig hinabfließen. Doch Tag um Tag können auch durch seine Arbeit die Barrieren in der Löwenstadt hinfortgeschwemmt werden.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Ein langjähriger, verdienter Mitarbeiter des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen ist Ende März in den Ruhestand getreten. Jochen Bartling, studierter Germanist, hatte sich im Späteren zum Rehabilitationslehrer für blinde Menschen ausbilden lassen und lange in diesem Bereich gearbeitet, bevor er die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit des BVN übernahm. Wir blicken ein paar Jahre zurück, haben in unseren Archiven gekramt und dort eine Reportage für Sie hervorgefördert. Darin begleiten wir Jochen Bartling dabei, wie er auf den Straßen der Stadt Celle einen Klienten im Bereich Orientierung und Mobilität im Gehen und Nutzen des Langstockes unterweist und ihm somit neue Welten der Selbstständigkeit eröffnet.
Die Welt ist voller Hindernisse. Dieser Satz, den manch einer sofort unterschreiben würde, gilt im besonderen Maße für blinde und sehbehinderte Menschen. Umso wichtiger ist es, ihnen Möglichkeiten an die Hand zu geben, Hindernisse zu umgehen oder zu überwinden. Ein Weg dahin führt über den Gebrauch des Langstocks und das Orientierungs- und Mobilitätstraining. Am besten lässt er sich gemeinsam mit einem Rehabilitationslehrer gehen. Heute begleiten wir den Rehabilitationslehrer Joachim Bartling und hören ihm bei seiner Arbeit zu.
Eine ruhige Wohngegend in Celle, 40 Kilometer nordöstlich von Hannover in Niedersachsen. Alfred von Bargen, ein rüstig aktiver Herr von knapp 70 Jahren, nimmt seine zweite Unterrichtsstunde bei seinem Rehabilitationslehrer. Der frühere Chef eines Sanitärhandels mit über 30 Mitarbeitern leidet seit 20 Jahren an Makuladegeneration. Die Augenkrankheit hat sein Sehvermögen immer weiter eingeschränkt. Auf dem besseren Auge bleiben ihm gerade noch 3%. So fasst er den Entschluss, künftig dem Langstock voll zu vertrauen.
Also ich fühle ja auch, dass die Leute da im Blindenverein besser mit dem Stock klarkommen. Und das hat einen auch so imponiert, da waren Totalblinde, die gar nichts mehr sehen. Und die sind auch so mit dem Stock zufrieden. Ja, und da habe ich gedacht, das kannst du auch machen.
Reha-Lehrer Joachim Bartling unterstützt ihn dabei mit Rat, Tat sowie dem Orientierungs- und Mobilitätstraining.
Also ich finde es schon sinnvoll, wenn jemand die Diagnose bekommt, dass das Sehen nicht nur sehr schlecht ist, sondern sich auch weiter verschlechtern wird, dass er dann frühzeitig mit dieser Schulung anfängt, weil es im Anfangsstadium schon hilfreich ist, wenn man den Umgang mit dem Langstock erlernen möchte.
Davor jedoch stehen ein Rezept vom Augenarzt, der Antrag bei der Krankenkasse und deren Kostenübernahme. Hürden, die von Bargen bereits genommen hat. Ebenso wie eine erste Doppelstunde zum Erwerb grundlegender Kenntnisse. Wie schütze ich meinen Körper in unbekannten Räumen? Wie lasse ich mich richtig begleiten? Welche Langstocktechniken gibt es? Nun stehen Lehrer Bartling und sein Trainingspartner nach einem kurzen Vorgespräch auf dem Bürgersteig vor dem Haus. Bartling schließt an die vorige Doppelstunde an.
Und es ging ja um die Stockhaltung, um die Pendelbreite, um die Pendelhöhe und um den Rhythmus.
Klar.
Können Sie noch mal beschreiben, wie man den Stock hält?
So, und den.
Von Bargen nimmt den Langstock, ein leichtes Alumodell mit Keramikspitze, in die rechte Hand. Er legt den Zeigefinger auf die vorgesehene Griffstelle und hält das Handgelenk dicht am Körper, leicht nach außen gedreht. Die Stockspitze ist auf den Boden gerichtet. Jetzt heißt es, die Ausgangsposition zu finden. Welches Bein macht den ersten Schritt und wohin zeigt dabei die Stockspitze?
Ja, ich gehe immer mit links los.
Genau, und wo muss dann der Stock sein? In der Ausgangsposition, auch auf der linken Seite. Und wenn Sie jetzt mit links losgehen, ja, dann geht er rechts rüber.
Ne? Alles klar.
Okay, dann probieren wir es.
Ja.
Das heißt, die Stockspitze wird pendelnd über den Boden geführt und ertastet so das Terrain. Wie breit ist der Weg? Gibt es ein Hindernis oder wie ist der Untergrund beschaffen?
Wenn Herr van Bargen mit dem linken Fuß auftritt, befindet sich die Stockspitze in der rechten Position und dann hebt er den rechten Fuß und dann zieht er den Stock wieder nach links rüber.
Keine Technik ohne Sinn, mit Sicherheit.
Also die Stockspitze nimmt den übernächsten Schritt vorweg und das haben auch Computersimulationen gezeigt. Wenn der Rhythmus nicht stimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit einem im Wege befindlichen Gegenstand kollidiert, sehr viel größer, als wenn der Rhythmus stimmig ist. Der richtige Rhythmus ist eine der größten Schwierigkeiten im Anfangsunterricht.
Auch die Pendelbreite ist entscheidend, erklärt Bartling.
Ja, 10, 20 Zentimeter breiter als der Körper. Es sollte nicht breiter sein, weil dann andere Passanten über Gebühr, sage ich mal, aus dem Weg gehen müssen. Und je breiter ich pendel, desto länger ist natürlich die Wegstrecke und dann wird das für den Rhythmus schwierig.
Pendelhöhe, Pendelbreite, Pendelrhythmus.
alles gleichzeitig und richtig durchgeführt. Da gerät der Neuling bisweilen aus dem Takt. Also noch einmal stehen bleiben, konzentrieren und Ausgangsposition einnehmen. Ein guter Reha-Lehrer ist die Ruhe selbst.
Also es geht in dieser Phase des Unterrichts darum, dass die Stocktechniken nicht nur erlernt, sondern auch automatisiert werden. Und das dauert.
Und so ist auch immer Zeit für etwas Humor und eine kleine Anekdote.
Da muss ich noch erzählen, meine älteste Trainingspartnerin, die war 98.
Oh.
Und die hat mich damals angerufen und hat gesagt, ihr Sehen würde immer schlechter. Mhm. Und sie hätte das Gefühl, dass sie einen Langstock benötigte. Mhm. Sie wollte unbedingt zum Geburtstag ihrer Schwester nach Italien fahren. Mhm. Die wurde nämlich 100.
Oh.
Und dann habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, in Ihrer Familie ist das üblich, dass man da so alt wird? Und hat sie gesagt, nein, nein, mein Bruder, der ist erst 96 und der Kleine erst 92.
Gut gestimmt verinnerlicht sich das richtige Handhaben des Langstocks eher, mit stetig wachsendem Erfolg.
Das war phasenweise so gleichmäßig. Mhm. Ja. Handgelenk war angelegt, der Handrücken war nach außen gedreht. Mhm. Das war richtig gut.
Wollen wir eine Runde drehen?
Ja, gerne.
Unerschrocken macht sich Herr von Bargen pendelnd auf den Weg, während Reha-Lehrer Bartling ihn nicht aus den Augen lässt und das korrekte Halten des Langstocks, die Breite der Pendelbewegung und den Rhythmus überprüft.
Das Handgelenk sollte sich eigentlich in Höhe der Gürtelschnalle befinden und am Körper anliegen. So wird dem Gelenk und auch dem Arm mehr Stabilität verliehen. Wenn das Handgelenk quasi fixiert ist am Körper, kann sich auch die richtige Pendelbreite besser automatisieren.
Bei Bedarf korrigiert Bartling ruhig und geduldig.
Und Sie pendeln im Augenblick zu kurz nach links. Ansonsten kann es passieren, dass Sie mit dem linken Bein auf die Straße treten oder auf die Bordsteinkante. Und das soll der Stock übernehmen.
So unterstützt er seinen Kunden Schritt für Schritt.
Nach links pendeln. Jawohl.
Von Bargen fühlt sich sicher.
Solange ich jemand hinter mir laufen habe, der mir sagt, gleich fallen Sie da runter, ne? Denn ist gut, ich bin die erste Zeit immer über Bordsteine gestolpert. Ne? Gott sei Dank hat sich das ein bisschen gegeben.
Basis der guten Zusammenarbeit ist ein echtes Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und dem Reha-Lehrer, sagt Bartling. Und kassiert dafür von dem agilen Langstock-Novizen ein echtes Kompliment.
Mir ist so, dass wir uns schon jahrelang kennen. Ist eine Sympathie da. Ne?
Die beiden Trainingspartner machen sich wieder auf den Weg, die nächsten Abschnitte der Straße zu erkunden. Ein paar Meter weiter hält von Bargen inne.
Ja, da war eben so eine Kante. Die war ein bisschen höher, glaube ich. Eine Steinkante oder was das war.
Manchmal ist das so eine hochgestellte Platte.
Ja.
Ne? In dem Fall war es ein kleiner Metalldeckel.
All dies zu ertasten oder mit dem Stock zu erkennen und einzuordnen ist wichtig, um sicher gehen und sich später auch orientieren zu können, sagt Bartling. Gezielt weckt er die Neugierde seiner Trainingspartner. Wonach klingt es, wenn man dieses oder jenes mit der Stockspitze antippt?
Ich würde sagen, es ist Beton mit Kunststoff überzogen.
So wird es wohl sein. Also mit dem Stock mal noch ein Stück weiter gehen, mehr nach links, noch mehr nach hinten.
Das ist Metall.
Ja, das ist Metall, ne?
Tatsächlich, ein Metallpoller steht im Wege. Richtiges Pendeln mit dem Langstock vorausgesetzt, wird er erkannt.
Wenn so ein Poller hoch genug ist, ist er für Stockgänger kein Problem. Ein Problem ist er für Sehbehinderte, die keinen Stock dabei haben. Sag ich mal, in meiner Sprache gibt es dafür einen Begriff, der heißt dann Eiertrenner. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll.
Denken Sie mal ein bisschen scharf nach.
Ernstere Folgen können da durchaus schon in den Gehweg ragende Spiegel von Lkw haben. Und auch Passanten, Stühle von außen bewirtschafteten Lokalen, Waren vor Läden, gelbe Säcke und Hundehaufen sind reale Fallen und verlangen vollste Aufmerksamkeit, um ihnen zu entgehen und gleichzeitig den Stock regelgerecht zu nutzen.
Sie, das strengt nämlich doch ein bisschen an. Muss ich Ihnen ganz offen sagen, in dem Moment, wo man anfängt nachzudenken, dann klappt das nicht mehr. In dem Moment, wo das automatisch geht, dann ist alles okay.
Das Orientierungs- und Mobilitätstraining mutet fast wie eine Fahrstunde an. Das sieht auch der Reha-Lehrer so. Was anfangs schwer sei, gehe später in Automatismen über.
Was hier aber zusätzlich dazu kommt, ist, dass man nicht nur lernt, wie man den Stock richtig bewegt, sondern dass man dann irgendwann auch lernt, mit dem Stock den Untergrund zu unterscheiden oder herauszuhören, welche Mauer ist das, an der ich jetzt gerade vorbeigehe, indem ich dagegen klopfe, ne? Oder was für ein Holz oder was für ein Metall. Und diese Dinge dann einsetzen kann zur Orientierung.
Verständlich, dass das Training zunächst leichtere Einheiten umfasst, um sich dann zu steigern.
Vom ruhigen Wohngebiet in belebtere Gebiete hinein. Es geht am Anfang eben um das Erlernen der Stocktechnik. Dazu braucht man Ruhe und keine Überlagerung durch Verkehrslärm und das erzeugt zusätzlichen Stress. Aber irgendwann ist es unumgänglich, je nachdem, was der Betroffene wünscht, dass man dann auch in belebtere und sehr belebte Gegenden hineinkommt, um zum Beispiel, ich sag mal, den öffentlichen Nahverkehr zu erreichen.
Auch das Kreuzen von Straßen gehört als eigene Unterrichtseinheit dazu. Herr von Bargen versucht es aber heute schon einmal.
Können wir mal hier auf die andere Straßenseite gehen? Da ist der Gehweg etwas breiter. Ziehen Sie mal den Stock ran an die Bordsteinkante,
ja,
und stellen sich im rechten Winkel zur Bordsteinkante. Mhm. Das kann man auch so ein bisschen mit den Zehen spitzen. Wenn Sie noch ein bisschen weiter rüber treten, dann merken Sie, ob Sie gut ausgerichtet sind. Mhm. Jetzt müssen wir mal hören. Kommt ein Auto oder ist frei?
Ich würde sagen, ist frei.
Okay, dann gehen Sie mal rüber. Und lassen Sie die Spitze mal auf den Boden und pendeln mal richtig rüber, bis Sie mit der Spitze an die Bordsteinkante kommen. Hochnehmen und jetzt schlagen Sie einen Halbkreis von rechts nach links, um einfach mal zu überprüfen, ganz nach links. Könnte ja sein, dass da ein Poller steht oder ein Mülleimer oder irgendetwas, ne? Deswegen schlägt man so einen Halbkreis, bevor man dann den Gehweg betritt.
Nach gut 1,5 Kilometer Spaziergang rund ums Karree ist es Zeit für den Heimweg. Von Bargen geht voraus und dabei mit der Stockspitze mehr und mehr auf Entdeckungsreise. Reha-Lehrer Bartling folgt ihm.
So langsam wächst dann die Neugierde. Wenn bestimmte Sachen schon einfach besser funktionieren, ne?
Sagt er angesichts der heute ein Stück weit gewachsenen Sicherheit seines Kunden. Zu Hause angekommen, frage ich Herrn von Bargen nach seinem Fazit des heutigen Unterrichts. Er lacht.
Dass ich immer zwei Figuren hinter mir her. Wenn sie mir so fragen, dann sage ich ihnen so wie.
Humor scheint ihm zu helfen, sich der Blindheit aktiv zu stellen. Ja, bestätigt von Bargen.
Was nützt einem das, wenn man von morgens bis abends nur eine Flippe macht, nur weil man blind ist?
Sein Erfolg gibt ihm recht und selbstbewusst fügt er hinzu.
Sieh, das geht langsam automatisch in der Hand über. Geht schon langsam automatisch so.
Der erfahrene Reha-Lehrer weiß, bis denn tatsächlich alles völlig automatisch abläuft, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Je nach Kunden vielleicht 30, 50 oder 80 Stunden Unterricht. Und natürlich lebenslanges Üben. Und mit Blick auf die nahe Zukunft umreißt Bartling kurz das Programm der nächsten Trainingsrunden. Orientieren an der äußeren Leitlinie, dem Bordstein, an der inneren Leitlinie, also Häusern, Mauern, Zäunen, Rasenkanten, das Treppensteigen und das Kreuzen von Straßen. Und vor allen Dingen das Hören. Von Bargen und Bartling werden gemeinsam noch manchen Weg mit pendelndem Langstock durch Zelle gehen. Eine Perle aus dem Archiv des BVN-Radios als Achtung gegenüber der Arbeit des langjährigen Mitarbeiters des BVN, dem Reha-Lehrer und ehemaligen Leiters der Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes Jochen Bartling, der Ende März dieses Jahres in den Ruhestand verabschiedet wurde. Zur Situation und dem Bedarf an ausgebildeten Reha-LehrerInnen bringen wir Ihnen in der nächsten Ausgabe Ihres BVN-Radios einen aktuellen Bericht.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Eines Orientierens, einer Neuausrichtung bedarf der Mensch mit einer vielleicht auch erst jüngst eingetretenen oder beginnenden Erblindung oder starken Seheinschränkung. Denn vielfach fallen die davon betroffenen Menschen, wenn auch im übertragenen Sinne, in das buchstäblich schwarze Loch. Die Seele verkraftet diese Herausforderung und des so zunächst massiv eingeschränkt wirkenden Lebens eben nur sehr schwer. Deshalb hat man sich in der Region Nordost dem Blinden- und Sehbehindertenverband ein besonderes Angebot ausgedacht. Im Blickpunkt Seele bieten psychotherapeutisch ausgebildete Menschen den Mitgliedern Rat und Hilfe. Der Vorsitzende der Region Nordost, dem BVN, Sascha Paul, hat dazu mit ihrem BVN-Radio gesprochen und erläutert die Lage derer, für die das Angebot gedacht ist.
Das Leben ändert sich, wenn man das Augenlicht verliert oder auch zwischendurch mal. Gibt es immer wieder Schwierigkeiten? Wie verhalte ich mich gegenüber anderen Menschen, die noch nichts von meiner Einschränkung wissen? Wie läuft das bei mir in der Familie ab? Wenn ich sonst eigentlich immer selbstständig war und jetzt bei vielen Handgriffen Unterstützung brauche. Es gibt so vielfältige Situationen im Alltag und das ist dann auch nicht immer so, dass man sagen muss, ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Sondern es gibt immer kurze Momente, wo dann so ein Bruch da ist und ich dann unbedingt Unterstützung brauche. Viele Leute gehen dann eher so in die Situation, dass sie dann sagen, ja, ich warte dann halt auf meine Frau, die nach Hause kommt, oder verzögere dann sozusagen meine eigenen Wünsche. Und das führt häufig zu Situationen, wo man sagt, psychisch ist man dann auch echt beeinträchtigt. Ob das eine Depression ist oder nicht, das wollen wir jetzt auch dahingestellt lassen. Und daraus entstand halt die Idee Blickpunkt Seele.
Diese psychologische Hilfe, die Sie unter diesem Stichwort Blickpunkt Seele anbieten, wie können wir uns das denn in etwa vorstellen? Wir lesen in dem Text, den Sie herausgegeben haben, etwas von 5 Gesprächen, a 30 Minuten. Das wäre schon mal ein guter Anfang.
Das ist definitiv ein Anfang. Und wir müssen uns vor Augen führen, wir sind ja eine Selbsthilfeorganisation im Blindenverband und viele, viele Menschen haben Erfahrungen auch gemacht, die andere durchmachen. Und dort sind dann natürlich die Gespräche, versuch's doch mal so und so und ich habe das so und so erlebt. Das sind ja so typische Aussagen, die wir bekommen. Das ist aber eventuell auch nicht ausreichend. Vielleicht kommt das Gespräch nicht richtig in Gang, vielleicht trauen sich die Leute, die selbst von so einer psychischen Einschränkung betroffen sind, nicht richtig, das Gespräch anzufangen. Und der nächste Schritt wäre dann bei uns die Blickpunkt-Auge-Beratung. Auch da fehlt dann manchmal so die Zeit und vielleicht auch die Expertise, um richtig ein Stück weit in die Tiefe zu gehen. Und deshalb haben wir wirklich auf professionelle Menschen gestützt, die früher ein psychotherapeutisches Angebot hatten. Und die Vorgehensweise jetzt ist folgendermaßen: Wir können nicht Psychotherapie komplett ersetzen, das ist ja letztendlich auch eine Krankenkassenleistung, sondern wir wollen ein Stück weit das Akute, die Fragestellungen, die jetzt auf den Nägeln brennen, angehen. Und das wollen wir in Form von maximal 5 Gesprächen einer halben Stunde machen. Jetzt erzählen uns auch sehr viele Betroffene, dass es zu weit ist. Sie wohnen auf dem Lande, kommen gar nicht zu den psychotherapeutischen Sitzungen hin, sind aber auch nicht gewillt, wie es in der üblichen Praxis ist, quasi über Videosprechstunde das zu machen. Das kennen wir ja noch aus der Corona-Zeit, wo das eine Anforderung war. Und deshalb haben wir uns entschlossen, da ein ganz, ganz einfaches Angebot zu machen, was ausschließlich über das Telefon funktioniert und dann auch so niederschwellig und so einfach gestaltet wird wie möglich.
Sie haben ja einerseits schon auf die großartige psychische Hilfefähigkeit der Selbsthilfegruppen, der unterschiedlichen Kreisgruppen, Ortsgruppen hingewiesen, Menschen untereinander, Spezialisten in eigener Sache. Die Qualifikation für die Anbietenden dieses Blickpunkt Seele. Sie haben gesagt, das sind Menschen, die früher bereits psychotherapeutische Qualifikationen erreicht haben. Wo haben Sie denn diese jeweiligen Anbietenden herbekommen?
Das war im Prinzip über einen privaten Kontakt. Ein Mitglied von uns, das ist die Gertrud Drüge, die selber in diesem Bereich auch gearbeitet hat, eine ganze Zeit lang als Psychotherapeutin. Und das sind sozusagen die Kontakte, die sie eingebracht hat. Und die 3 Psychotherapeutinnen, 3 Frauen, haben sich dazu bereit erklärt, das jetzt ehrenamtlich zu machen.
Wie dürfen wir uns das denn vorstellen? Da wäre vielleicht eine ältere Dame oder ein jüngerer Mann, irgendjemand mit eben gerade diesem, ich sage mal, Beratungsbedarf. Was würde er oder sie tun?
Ganz einfach, der erste Schritt wäre, sich dazu zu entschließen. Dann ruft man bei uns in der Geschäftsstelle oder in der Beratungsstelle an und dann klären wir in einem kurzen Gespräch, erläutern nochmal, um welche Themen es geht. Es geht halt primär um psychologische Themen. Es geht nicht darum, welches Hilfsmittel kann ich beantragen, wo kriege ich das her, welchen Augenarzt müsste ich aufsuchen, sondern wirklich um die psychischen Beeinträchtigungen. Und in einem kurzen Vorgespräch klären wir das halt nochmal ab und geben dieser Person dann eine Telefonnummer mit auf den Weg und sagen, rufen Sie dort bitte an bei dem Psychotherapeuten und dann wird alles Weitere in diesem Duo dann vereinbart. Wir haben damit dann nichts weiter zu tun.
An wen richtet sich denn dieses Angebot der Region Nordost-Niedersachsen?
Ja, Sie wissen ja, dass Psychotherapeutinnen sehr rar gesät sind und sehr überlastet sind. Deshalb richten wir dieses Angebot zunächst nur an unsere Mitglieder in der Region Nordost-Niedersachsen vom BVN.
Das heißt natürlich, dass Sie fast irgendwie die Vorwahlen ein wenig kontrollieren müssten. oder die Mitgliedslisten? Weil ich kann mir vorstellen, dass der Bedarf eigentlich recht groß ist. Oder wie sehen Sie das?
Der Bedarf ist groß und wir würden das dann einmal kurz kontrollieren, in unserer Mitgliedsdatenbank nach dem Namen suchen, um zu gewährleisten, dass das wirklich Personen sind, die aus unserem Kreis stammen.
Wenn nun Menschen aus anderen Regionen des BVN davon etwas mitbekommen und würden so ein Angebot gerne haben wollen, was würden Sie diesen Menschen empfehlen? Und wenn Nachfragen aus den anderen Regionen oder auch aus anderen Bundesländern in Deutschland an Sie gestellt werden, welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht? Würden Sie diesen Gedanken im Sinne von Best Practice, wir machen es vor, wie es geht und teilen unsere Erfahrungen, würden Sie das weitertragen wollen? Was hielten Sie davon?
Das ist, glaube ich, ein wertvoller Gedanke, weil alle in unserer Branche, sage ich mal, sind daran interessiert, dass sich da etwas aufbaut. Es ist ja wirklich nur ein kurzfristiges Angebot. Es ist sogar kürzer als eine Kurzzeittherapie und es ist sehr spezifisch auf die Augen ausgerichtet. Und zu den anderen Regionen, es ist eigentlich angeplant. Wir haben das Wort jetzt nicht genutzt bisher, aber im Prinzip ist es ein Pilotprojekt, was jetzt hier in Nordostniedersachsen läuft, weil auch von uns initiiert. Und es ist im Prinzip schon mit dem BVN-Vorstand und Geschäftsführung abgesprochen, dass wir dann Wege und Mittel suchen, dass wir das dann ausdehnen. Das ist durchaus gewollt.
Mehr Infos rund um das kostenlose, niederschwellige psychotherapeutische Angebot für Mitglieder der Region Nordost im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen erhalten Sie in der Geschäfts- und Beratungsstelle Lüneburg, Hügelstraße 1, Telefon 04131 26 59 15 oder in Celle, Bahnhofsstraße 32a, Telefon 05141 dreimal die 6, einmal die 9. Und natürlich via E-Mail nordost@blindenverband.org. Und sofern Sie in Ihrer Region des BVN oder auch sonst Interesse haben, ein derartiges Angebot aufzubauen oder wahrzunehmen, nehmen Sie gerne Kontakt auf zum Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen.
Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040. Außerdem im Internet unter www.blindenverband.org.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Leben war jetzt. Erwachsen werden konnten wir später immer noch. Um Mitternacht sangen alle für mich, küssten und umarmten mich. Wir tanzten zusammen wild auf meinen 25. Geburtstag. Ich war so glücklich.
So liest es sich auf der Internetseite der 1967 in einem Dorf bei Pinneberg, nordwestlich von Hamburg geborenen Dörte Mark. Die junge Frau ging nach dem Abitur in die Elbmetropole. Dort lebte sie inmitten einer bunten Studenten- und Aktivistenszene und tourte als Straßenkünstlerin und Akrobatin durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Frankreich. In dieser Zeit gründete sie auch die erfolgreiche Theaterkompanie Kirschkern, mit der sie bundesweit auf Tournee war. Ihre zunehmende Seheinschränkung verdrängte sie. Nach einer umfassenden Untersuchung beim Augenarzt stand die Diagnose fest. Retinitis pigmentosa würde dafür sorgen, dass sie nach und nach erblinden würde. Die junge Frau stemmte sich dagegen. Sie wollte alles tun, um nicht zu erblinden. Und ihr Plan B lautete, wenn ich blind werde, dann nehme ich mir das Leben. Doch die Krankheit ließ sich nicht aufhalten. Und der Plan B? Sie hat ihn glücklicherweise trotz alledem nicht mehr aufgegriffen. Durch Phasen der Verzweiflung und einige Irrwege zu Heilern und Scharlatanen bis in eine seriöse Spezialklinik in China gelang es Dörte Mark mit Humor und Kreativität ihre Lebensfreude zurückzugewinnen und einen ganz eigenen Umgang mit ihrer Situation zu finden, trotz der Erblindung. Heute lebt sie mit ihrem Mann, ihren beiden Kindern sowie Blindenführhund Lila wieder in dem kleinen Dorf bei Pinneberg. Und sie hat sich freigekämpft, arbeitet erfolgreich als Moderatorin, Rednerin und Coach und sagt von sich selbst:
Ich war angekommen in einem farbenfrohen Leben, das für mich lange unerreichbar zu sein schien.
Zum Europäischen Protesttag der Menschen mit Behinderung Anfang Mai ist sie Gast in Lüneburg. Dort hält Dörte Mark auf Einladung der Region Nordost dem BVN einen Impulsvortrag, erklärt deren Vorsitzender Sascha Paul.
Es geht um Barrieren und Barrieren abbauen und zwar gemeinsam abbauen. Das ist ja im Prinzip auch das Thema des Aktionstages. Und wir haben eine Möglichkeit gesucht, dass das eine Einheit bildet. Und die Dörte Mark hat ein Buch geschrieben zu dem Thema, wie sie selbst erblindet ist und wie sie aus ihrem Loch wieder herausgekommen ist. Und sie hat sich richtig eine Karriere aufgebaut und ihr Leben wieder in den Griff gekriegt als junge Frau, nachdem sie erblindet war.
Barrieren, Hemmnisse, Mauern, das kennen wir alle. Im Falle von Dörte Mark erschienen diese jedoch so undurchdringlich dick und unverrückbar, dass sie sich anfangs nur den Freitod vorzustellen vermochte, sollte sie erblinden. Aus der Höhe gelebten Artistenlebens schlug sie sehr hart auf den Boden der Realität.
Und so kam es dann zu diesem Thema Barrieren überwinden. Sie wird nicht nur aus ihrem Buch, was sie auch zu ihrer Erblindung geschrieben hat, etwas vortragen, sondern halt auch über das Thema Barrieren in der Zukunft gemeinsam überwinden.
Ich bin erblindet in einer Zeit, in der die Gesellschaft sich wandelt. Ich konnte studieren, ins Berufsleben starten und mich später selbstständig machen. Ich bin Mutter von 2 Kindern und Teil von verschiedenen Sportgruppen. All das ist möglich, aber es ist nicht selbstverständlich. Viele Menschen mit Beeinträchtigungen sind so viele Zugänge immer noch verwehrt. Um eine inklusive Gesellschaft zu schaffen, brauchen wir Barrierefreiheit in allen Bereichen, auch im digitalen Raum. Denn der Zugang für alle ist Voraussetzung, dass wir einander begegnen, uns kennenlernen, voneinander lernen und inklusiv miteinander leben können.
Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten der Kunstsammlung Henning Klaasen statt. Dort spielt mit dem Ensemble Reflektor auch Musik zwischen klanglicher Barriere und Harmonien, wie auch die Kunst eine Rolle. Natürlich entsprechend nahegebracht, teils zum Berühren an diesem Tag und somit auch barrierefrei.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Andrea Bocelli, Stevie Wonder, Ray Charles, die Blindenmusiker sind Legende. Doch auch auf den Plätzen hinter Rang 1 der Berühmtheiten gibt es großartige musikalische Talente. Und daher gibt es auch einen Ort für sie und ihr Publikum. Seit einem Jahr etwa sind sie auf Sendung, die Low Vision Charts. Die Hitparade war zunächst Paradeplatz und Plattform für MusikerInnen und SängerInnen mit Sehbeeinträchtigungen, geht aber heute inklusiv darüber hinaus. In den LV-Charts können sich Musizierende mit allen möglichen Behinderungen ihrem Publikum stellen. Und die Chartspitze stürmen, sagen die MacherInnen Katrin Mangelsdorf-Lüdecke und ihr Mann Andreas Mangelsdorf. Im Mai findet nun, wie alle 2 Jahre, der International Low Vision Song Contest statt. Und im Vorfeld des noch etwas kleineren Cousins des europäischen Liederwettstreits haben die beiden kreativen Musikliebhaber mit ihrem BVN-Radio über die Musikszene, den Low Vision Song Contest und die Low Vision Charts gesprochen. Die Szene blinder und sehbehinderter Musizierender in Deutschland schätzt das Ehepaar als gut aufgestellt ein.
Die ist relativ breit gefächert, muss ich ehrlich gestehen. Wir waren selbst ganz schön überrascht. Wir haben tatsächlich von der Schlagernummer über sehr experimentelle Musik bis hin zu rockigeren Nummern Musik eingereicht bekommen. Auch von Künstlern, die wir zwar als solche kannten, aber gar nicht das, was sie da musikalisch gemacht haben. Wir hatten zum Beispiel ganz am Anfang ein Lied, das nannte sich Back to the Six. Und das war auch musikalisch so, ist sehr, sehr beliebt gewesen bei unseren Hörern. Insofern war das für uns schon überraschend.
Die Low Vision Charts sind ja im Wesentlichen aus Deutschland gespeist. Wie sind denn die Musizierenden dort? Jünger, älter, männlich, weiblich, divers, irgendwie? Was kann man da sagen?
Also durchweg gemischt. Wir haben jüngere Musizierende, wir haben ältere, männliche, wir haben weibliche, das ganz breite Spektrum.
Wenn wir jetzt gerade mal so unsere aktuellen Charts überlegen, da ist es, glaube ich, tatsächlich 50-50.
Ja.
Da kann man keinen keinen Unterschied machen. Ich finde, es gibt so ein bisschen Gefälle zwischen Süd und Nord.
Ja, das stimmt.
Wenn ich das jetzt mal beobachte, die Süddeutschen sind da aktiver. Vielleicht sind wir Norddeutschen nicht musikalisch genug oder wir kommen nicht aus die Pötte. Das kann natürlich sein.
Zurückhaltender.
Bescheidener vielleicht. Reichen denn bei euch bereits sehr bekannte KünstlerInnen ihre Lieder, ihre Songs ein oder sind das Leute, die völlig neu auf die Bühne treten?
Also Ray Charles hat jetzt noch nichts eingereicht. Wir haben durchaus bekannte Leute, wobei das ja immer so die Frage ist, was ist tatsächlich bekannt? Also wir hatten schon einen Song von Joanna Zimmer mit am Start gehabt. Die hatte ja im Jahr 2022 eine neue Single. J Flat Major, die zumindest im Marburger Raum, also so dem Hessischen, relativ bekannt sind, die hatten eingereicht. Wir hatten einen Song von Thomas Steinlein. Der ist tatsächlich norddeutsch, ist da auch in dieser Region bekannt. Den haben wir angeschrieben und dann kam er aber sofort und hat gesagt, oh ja, da bin ich dabei. Und wir hätten jetzt schon die nächsten 3 Songs von ihm am Start und das ist ganz, ganz toll.
Und natürlich auch Corinna May, die hatte auch schon einen Song mit One Kiss am Start. Also ja, wir haben durchaus bekanntere und auch unbekanntere Sänger und Sängerinnen.
In welcher Weise hat sich denn vielleicht durch eure Hitparade die Szene blinder oder sehbehinderter Musizierender vielleicht belebt im Hinblick auf das Ausmaß rein quantitativ, mehr Leute, mehr Stilrichtungen, vielleicht auch mehr Mut? Ihr sagt, im Süden gibt's etwas mehr.
Also ich glaube, da hätten wir uns tatsächlich mehr gewünscht. Wir hatten eigentlich am Anfang gedacht, dass die Künstler die Gelegenheit nutzen, vielleicht auf unserer Seite www.lvcharts.de für sich ein bisschen Werbung zu machen. Das wurde gar nicht angenommen, also haben wir es rausgenommen. Es bleibt jetzt tatsächlich eine Hitparade. Was wir aber beobachten, ich glaube, das können wir aber nicht ganz auf unsere Fahnen schreiben, ist, dass doch sehr viel Austausch untereinander stattfindet. Also da haben wir tatsächlich noch Luft nach oben, wo wir uns vielleicht auch nochmal kreativ überlegen müssen, was können wir da tun? Das müssen wir halt schauen.
Hat sich denn eurer Meinung nach in der Qualität des eingereichten Soundmaterials, der Titel, der Musikalität etwas getan?
Ich gucke jetzt gerade mal nach rechts, da ist ein ratlos fragender Blick, den ich nicht sehe, aber ich spüre ihn. Ich glaube tatsächlich, dass sich da nicht viel getan hat, weil wir am Anfang schon in den ersten Beiträgen, die wir hatten, ein wahnsinnig hohes Niveau hatten. Was wir feststellen ist, dass viele Künstler das vielleicht auch gar nicht wissen. Die machen das in ihrem Kämmerlein. Also da fällt mir zum Beispiel Nitro ein, da steckt hinter dem Projekt Ronny Rade. Der macht total geniale Musik und hat das nie veröffentlicht, weil er einfach sagt, naja, ich bin bescheiden, ich mache das für mich und für meine Freunde. Und da ist eine total geniale Instrumentalnummer rausgekommen, die richtig Spaß gemacht hat, die es dann immerhin als Hintergrundmusik für unser Urlaubvideo geschafft hat. Ich glaube, dass das tatsächlich das ist, dass wir es vielleicht schaffen, die Leute so ein bisschen hinterm Ofen vorzulocken. Wir haben in der Produktionsweise Ausreißer nach oben und natürlich auch Ausreißer, wo wir sagen, okay, das schärft man noch mal ein bisschen nach und dann können wir es vielleicht spielen. Also wir haben zum Beispiel einen Beitrag, der war sehr, sehr interessant. Das war ein ganz anderer Beitrag. Der war aber, ich sag mal, nicht so sauber gespielt bzw. produziert. Da haben wir gesagt, Mensch, guckt mal, ob ihr das vielleicht noch ein bisschen nachschärfen könnt und dann würden wir es sehr, sehr gern vorstellen. Also wir sortieren dann die schlecht produzierten Sachen dann schon aus und sagen, guck mal, könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen besser? Wir wollen keinen irgendwie bloßstellen, dann sollen sie lieber zu Deutschland sucht den Superstar gehen. Die können das besser als wir.
Ich nehme mal aus den Worten, dass ihr auch, böses Wort, irgendeine Form von Bonus aufgrund einer Behinderung oder einer Einschränkung generell ablehnt. Ihr seid sicherlich darauf aus, dass absolute Qualität ihren Weg findet. Gelingt es denn durch die Hitparade, durch die Lovision-Charts auch mehr KünstlerInnen über die Szene der blinden und sehbehinderten Menschen bekannt zu werden? Also vielleicht haben die Lovision-Charts damit möglicherweise eine Art Sprungbrettfunktion oder ist das zu hoch gegriffen?
Sprungbrettfunktion hätten wir gern. Also ich glaube schon, dass sich das insofern verändert, weil wir sicherlich nicht für Live-Auftritte, aber was wir auf jeden Fall schaffen, dass wir die Songs ins Radio bringen, ne Katrin?
Genau, also wir haben es jetzt geschafft, dass die Titel bei ohrfunk.de im laufenden Programm sein können. Da können sich alle Moderatoren die Titel da selber runterladen und wir werden immer breiter gefächert. Wir kommen zu immer mehr Radiosendern.
Also ganz, ganz viele Songs aus den Lovision-Charts, die laufen beim Ohrfunk im Tagesprogramm, die laufen bei MFC-Radio. Das ist schon das, was wir auch sehr, sehr gern wollen. Und um nochmal auf diesen Behindertenbonus zu kommen, den gibt es natürlich nicht, Aber was wir halt einfach sagen, wir wollen halt gern, dass die Menschen, die Songs einreichen, am Ende gut bei wegkommen. Und Qualität ist ja auch immer so ein bisschen unterschiedlich. Also beste Beispiel sind Fanny und Anja. Das war ein Song, der bei uns in den Low Vision Charts mega gut lief. Das, glaube ich, war der beste Song bisher, ne? Ja. Wenn man das vergleicht. Und das war gar nicht so super ausproduziert, aber es hatte einfach Flair. Und ja, im Studio hätte man das anders hergestellt, aber das hat es gar nicht gebraucht. Da war einfach der Titel, der Gesang und die Instrumente, die haben das alles transportiert. Und das würde man aus Qualitätsgründen sagen, vielleicht nicht so perfekt, aber das Lied hat es einfach rausgerissen.
Was sind denn die größten Herausforderungen aus eurer Sicht, mit denen blinde und sehbehinderte Musiker und SängerInnen in der Musikindustrie und natürlich auch beim Vermarkten konfrontiert sind?
Ich glaube, einer der großen Herausforderungen ist das Auftreten. Also für uns blinde Sehbehinderte ist halt immer das Problem, das Tanzen, ne, das kann man können. Gerade Joanna Zimmer ist ja da durchaus ein Beispiel. Aber es fordert eben halt doch nochmal eine andere Konzentration den Künstlern ab. Insofern glaube ich, ist das ein großes Manko, was wir haben, dass das eben trainiert werden muss. Das muss richtig einstudiert werden. Und das nimmt natürlich der Musik, die ich eigentlich gerne machen möchte, so ein bisschen den Raum. Die zweite Sache, denke ich, dass das Geschäft ja ein sehr, sehr schnelllebiges ist, wo ich schnell von der einen Stadt zur anderen muss. Und da bin ich natürlich als blinder, hochgradig sehbehinderter Mensch auch eingeschränkt oder meinetwegen auch als rollstuhlfahrender Interpret. Insofern, glaube ich, sind das nochmal ganz andere Herausforderungen, die sich da so im Bühnenalltag ergeben. Ja, und dann die ganz banalen Sachen, ne? Wenn ich jetzt von irgendeiner Plattenfirma einen Vertrag bekomme, muss ich den erstmal lesen können und übersetzen können. Und wenn das handgeschrieben ist, dann wird es nochmal schwieriger. Also diese ganzen alltäglichen Probleme, die haben natürlich blinde, sehbehinderte Musiker und Musikerinnen auch.
Nochmal direkt zu eurer Hitparade, den Low Vision Charts. Über ein Jahr seid ihr nun on air und ihr habt erzählt, es gibt immer mehr Radiostationen auch im Internet, die euch und natürlich auch terrestrisch, Stichwort niedersächsische Lokalradios. Ihr würdet sicherlich sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte. Habt ihr denn vielleicht auch ein bisschen was an Anekdoten erlebt? Lustige Dinge, die euch, ich sag mal, einen Rippenstoß, ein Lächeln, ein Lachen abnötigen?
Ja. Oder?
Na, hau raus.
Also in der zweiten Sendung war es, glaube ich. Wir produzieren ja immer vor, das ist auch gut so. Und in der zweiten Sendung haben wir in der zweiten Stunde, ja, so um die 40. Minute rum, auf einmal einen kompletten Stromausfall im Haus gehabt. Das hat uns dann wirklich erstmal ganz, ganz, ganz viel abverlangt, dass mein Sohn dann erstmal hier wieder alles retten musste. Und Gott sei Dank speichert Andi immer zwischen. Da wir das für eine Sendung brauchen, die brauchen das immer in 20-Minuten-Tracks. Und das hat uns natürlich gerettet. Sonst hätten wir nämlich um 23 Uhr nochmal von Anfang an anfangen müssen.
Aber ansonsten haben wir, glaube ich, immer sehr, sehr viel Spaß bei den Sendungen. Das ist uns auch ganz wichtig, weil sonst können wir es nicht nach außen transportieren. Insofern sitzen wir manchmal hier und lachen dann drin. Also wir hatten auch zum Beispiel schon mal eine Sendung gehabt, da wollte ich was rausgeschnitten haben. Das war aber dann dummerweise in der Sendung noch drin. Und lustig war auch in der letzten Sendung, die wir hatten, da habe ich den verkehrten Schnelldurchlauf eingespielt.
Ja, Andi erzählt auch jedes Mal in jeder Sendung eigentlich, dass unsere Sendung wöchentlich kommt und nicht nur monatlich. Das kriegt er irgendwie nicht hin. Das ist immer wieder sehr spannend.
Ja, also da gibt es eine ganze Menge Anekdötchen. Übrigens, der falsche Schnelldurchlauf, das ist ganz, ganz schnell angekommen. Also die Leute haben direkt uns hier auf den AB gesprochen oder die Leute, die uns besser kennen per WhatsApp. Also ich glaube, wir hatten 10 Hörer, die sich am Ende gemeldet haben, gesagt, das ist doch der falsche Schnelldurchlauf.
Aber wir haben es auch innerhalb von 20 Minuten geändert. Also daher waren wir da recht gut.
Jetzt kommen wir mal zum International Low Vision Song Contest. Der findet im Mai statt. 4 Kontinente sind dabei. 24 Länder schicken Kandidaten und Kandidatinnen. Aus Deutschland hatten sich 17 für den Vorentscheid gemeldet. Welche Chancen hat denn eurer Meinung nach der Siegtitel aus dem Vorentscheid aus Deutschland im Grande Finale?
Vielleicht hast du es letztes Jahr ja gehört. Ich fand das schon sehr speziell. Ich glaube, das ist ähnlich wie beim großen Bruder, dem Eurovision Song Contest. Da kann man immer nicht genau sagen, was kommt eigentlich gut an. Ne? Es ist eher die rockige Nummer mit den düsteren Gestalten. Im letzten Jahr waren da ja auch ganz interessante Sachen dabei. Ist es eher die liebevoll zärtliche Ballade, die da gesungen wird? Oder ist es eher eine Abtanznummer? Das weiß man immer nicht. Insofern ist es sehr, sehr spannend, was da in diesem Jahr eigentlich so der Trend ist. Es ist aber auch schon mega spannend, wenn man schaut, was es im Vorentscheid gibt. Übrigens 7 Kandidaten sind dabei im Vorentscheid, die wir aus den Low Vision Charts kennen. Nur mal so ein Anbei bemerkt.
Wir kennen das. Die Lieder werden vorgestellt. Die Leute können abstimmen. Es gibt ein paar Durchläufe nochmal zum besser abstimmen. Es gibt eine Menge Talk und Unterhaltung durch ein begabtes Moderatorinnen- und Moderatoren-Duo. So läuft es, wie sagt ihr, beim großen Bruder, dem European Song Contest, beim International Eurovision Song Contest. Wie geht's da? Ist das ähnlich? Ist es ja online zu erleben am 12. Mai? Ist das Abstimmen und die Unterhaltung zwischendurch, auch vielleicht mit Vorstellung der künstlerisch tätigen Leute. Ist das ähnlich und wie läuft das mit dem Abstimmen?
Also beim Vorentscheid fangen wir mal damit an in Deutschland. Der wird ja am 14.04. bei YouTube gestreamt vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband in seinem Jugendclub. Ausgestrahlt übrigens auch bei
Ohrfunk.de.
Genau, bei Radio Trista und bei NWW. Das ist ein Radiosender aus Augsburg. Da hat sich das in diesem Jahr ein bisschen verändert. Im vergangenen Jahr war das so, dass die Künstler vor ihren Songs ein kurzes Interview gegeben haben. Da gab es aber im vergangenen Jahr so ein paar Schwierigkeiten. Das war nicht immer so ganz optimal mit den Kameras eingestellt. Deswegen wurden die Künstler dieses Mal gebeten, ein Kurzfilmchen vorab zu drehen. Der wird dann eingespielt und dann gibt es das Video und dann ganz normal, wie man das kennt, wenn alle 17 Beiträge durch sind, dann gibt es eine Abstimmung und am Ende steht ein Sieger fest. Der wird dann allerdings nochmal live interviewt. Werden wir mal gucken, wer das wird.
Du erzählst immer vom vergangenen Jahr.
Stimmt, es war vor 2 Jahren. Siehst du, es wie mit dem Monat und der Woche. Also vor 2 Jahren. Im internationalen Wettbewerb, da weiß ich es noch nicht ganz genau, wie das stattfinden wird. Ich gehe aber mal davon aus, da wir 24 Beiträge haben, das ist natürlich eine ganz schöne Menge. Sehr, sehr toll im Übrigen. Wirklich aus 4 Kontinenten. Da freue ich mich total drüber und erhoffe mir da auch wahnsinnig bunte Musik. Jetzt überlege ich gerade, wie das 2021 war. Ich glaube, da ging das relativ straff hintereinander weg.
Ja, richtig.
Ich glaube, der Talk-Anteil wird da relativ gering sein.
Der Talk-Anteil war da damals, wo die Abstimmungen waren, damit man das ein bisschen überbrücken konnte.
Und kleine Besonderheit, was ich total toll finde, wir haben das schon 2021 gemacht und auch im Jahr 2023 wird ja die Sendung am 12. Mai in englischer Sprache ausgestrahlt und der Ohrfunk wird eine simultane Übersetzung in Deutsch haben. Das heißt, wer das Englisch nicht ganz so gut mächtig ist und auf das Bildmaterial verzichten kann, der sollte unbedingt, und so viel Werbung sei mir erlaubt, ab 19 Uhr den Ohrfunk einschalten und dann kann er nämlich die Sendung in Deutsch verfolgen.
Ja, dann will ich nochmal den Blick über den 12. Mai hinauswerfen. Was erwartet ihr von dem European Eurovision Song Contest in diesem Jahr? Vielleicht im Hinblick auf die öffentliche Wahrnehmung blinder und oder sehbehinderter KünstlerInnen, die Reputation für die Szene und vielleicht auch so ein kleines bisschen rückstrahlend auf eure Hitparade.
Wir sind ja am 12. Mai in Hannover dabei. Da findet ja vom DBSV, Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, der Verwaltungsrat statt. Und da werden wir immer auch beim Ohrfunk dazugeschaltet mit Interviews. Wir werden für die Eurovision Charts sicherlich ganz, ganz viele Songs auch bei YouTube entdecken. Viele Künstler sind ja dort und werden die dann vermutlich auch bei uns in die Sendung mit reinbringen können.
Und was wir uns halt einfach auch versprechen, ist, dass wir Kontakt zu den internationalen Künstlern bekommen, weil wir einfach denken, klar, wir in Deutschland gute Musiker, aber wir haben ja auch mit Arthur Fieberg zum Beispiel jemanden gehabt, der aus Österreich kommt. Mit Daisy O, die kommt aus Belgien. Das sind so unsere internationalen Acts. Wir hatten Bianca Petterek aus Australien schon. Wir wollen halt gern auch ein bisschen international werden. Davon versprechen wir uns doch eine ganze Menge. Und natürlich jede Menge interessanter Titel. Ne? Wenn 24 internationale, 17 deutsche, dann wären das mal summa summarum schon 40. Da kann man schon eine ganze Menge mit anfangen. Weil wir denken, dass die Eurovision Charts als dauerhafte Einrichtung monatlich dazu beitragen können, dass das Feld für den kommenden ILSC, der dann hoffentlich 2025 stattfindet, halt nochmal wieder ein bisschen die Szene am Leben hält, um dann einfach noch mehr Künstler auch für den Wettbewerb zu gewinnen. Wir müssen mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie viele sich insgesamt beworben haben für den Vorentscheid hier in Deutschland. Ich glaube, es waren wieder mehr als die 17. Da wurde schon aussortiert. Und wenn wir es irgendwann mal so schaffen, dass wir vielleicht noch ein Halbfinale machen müssen in Deutschland, um dann die 17 Finalisten und dann unseren Beitrag, dann hätten wir doch ganz, ganz viel erreicht.
Katrin Mangelsdorf-Lüdecke und ihr Mann Andreas Mangelsdorf zur Szene blinder und sehbehinderter Musizierender, dem Eurovision Song Contest im Mai und ihren Eurovision Charts. Der Eurovision Song Contest bei YouTube am 12. Mai ab 19 Uhr und ebenso im Internet bei ohrfunk.de.
Und hier die Sendezeiten der monatlichen Hitparade Low Vision Charts bei www.ohrfunk.de jeden zweiten Freitag ab 20 Uhr und immer montags ab 10 Uhr. Radio Kuhstall bei Laut FM jeden zweiten Freitag ab 20 Uhr und den Sonntag darauf ab 14 Uhr. Bei MFC Radio www.music-fans.club jeden zweiten, dritten und vierten Sonntag ab 14 Uhr und die jeweiligen Mittwochs danach ab 9 Uhr. Bei Radio NWW den Sonntag nach der Erstausstrahlung um 17 Uhr. Ab Juni gibt's die Low Vision Charts auch bei Radioaktiv in und um Hameln jeden dritten Montag ab 19 Uhr und ab Mai über Alex Radio im Berliner Raum über DAB Plus montags ab 10 Uhr. Viel musikalisches Vergnügen für Sie.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Und zum Schluss noch ein kleiner sportlicher Tipp. Blindenfußballtraining mit Werder Bremen. Nach dem großen Erfolg des Blindenfußball-Schnuppertrainings im letzten Herbst hat der Weser-Club nun eine ganze Trainingsserie aufgelegt. Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind jeweils zweistündige Trainingstermine an den folgenden Samstagen vorgesehen. 29. April 23, 10. Juni und 23. September 2023. Treffpunkt jeweils vor dem Fanshop am Weserstadion, Franz-Böhmert-Straße 8c in Bremen, jeweils immer um 13 Uhr. Anmeldung beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, BVN, Region Elbe-Weser, Telefon Bremerhaven 0471 95 88 370 oder via E-Mail elbe-weser@blindenverband.org.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30 559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.org.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.